Ganz herzlichen Dank. Es gehört ja zu den diplomatischen Gepflogenheiten, dass man bei diesen Gelegenheiten die Qualität der bilateralen Beziehungen lobt. In diesem Fall haben wir den Vorteil, dass es wahr ist. Alle Redner haben hervorgehoben, sowohl die Qualität wie die Dynamik, die diese Beziehungen in den letzten 2, 3 Jahren angenommen haben. Und ich erlaube mir nur die persönliche Bemerkung dazu. Eine Frage. Wenn wir zurückdenken, vor 3, vor 2 Jahren, hätten wir erwartet, dass es sich so gut entwickelt? Ich selber bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen, bis heute. Aber wir als deutsche Delegation sind heute hier, um 20 Jahre Republik Moldau zu feiern. Und wir sind nicht hier, in diesem Raum jedenfalls, um die Qualität der deutsch-moldauischen Beziehung zu feiern, sondern um uns darüber auszutauschen. Kritisch gegebenenfalls. Und damit möchte ich jetzt Sie um Ihre Kommentare, Ihre Fragen bitten. Ich möchte Sie nur im Blick auf die knappe halbe Stunde, die uns jetzt bleibt, bitten, sich jeweils möglichst kurz zu fassen. Wer möchte das Wort haben? Bitte sehr, Herr Behrendt.
Ja, ich fange dann mal an. Wolfgang Behrendt, ich bin stellvertretender Leiter der Delegation hier der Europäischen Union. Bin jetzt seit 3 Jahren im Lande hier. Und ja, es gibt viele Sachen, die hier gesagt wurden, die ich unterstreichen möchte und einiges ergänzen. Die eine der großen Veränderungen ist eine ganz praktische. Ich habe es Herrn Leanka schon gesagt. Wenn man in die Verwaltung kommt, als ich hierher kam vor 3 Jahren, ja, die Leute, die dort Englisch sprachen, das hielt sich in Grenzen, das hat sich geändert, sehr geändert. Das ist aber nur eine oberflächliche Bemerkung. Dann, Moldau hat insbesondere in den letzten, muss man sagen, 2 Jahren viel erreicht, was die EU-Integration betrifft, Stichwort Assoziierungsabkommen, Verhandlungen angefangen, Mandat erhalten für ein umfassendes Freihandelsabkommen, Mandat erhalten für ein Abkommen im Luftfahrtbereich, Visa-Dialog ist angefangen, Human Rights Dialog, Menschenrechtsdialog und so weiter. Das sind enorme Anstrengungen, eine Reihe von Gesetzen wurden verabschiedet, Durchführungsvorschriften und so weiter. Das ist der Bereich der bilateralen Beziehungen, auch dass man heute soweit ist und sich da Gedanken macht, wie man die weitere Integration vorantreibt und wie man die mittel- oder fristige Beitrittsperspektive formuliert, ist schon erstaunlich, wenn man diese Entwicklung sich mal anguckt in dieser Zeit. Es bleibt natürlich noch viel zu tun, das ist bekannt. Vor allen Dingen bei der Umsetzung gibt es noch viel zu tun. Die EU hat da große Programme zur Unterstützung, auch zusammen mit den Mitgliedstaaten natürlich. Das ist ganz klar. Und dann möchte ich auch zum Transnistrien-Konflikt etwas sagen. Ich habe vorher, bevor ich hierher kam, im Türkei-Referat gearbeitet, über 5 Jahre. Und da erkenne ich auch die Situation auf Zypern ziemlich gut. Und daher kann ich vollkommen natürlich die Verbindung und die Bemerkung verstehen. Was äußerst positiv ist, dass jetzt der Konflikt ja wieder auf der politischen Agenda ist. Das war eine gewisse Zeit nicht so und dadurch hat der Prozess eine neue Dynamik erhalten. Das ist sehr gut. Ich war gerade letzte Woche wieder in Tiraspol, habe da technische Gespräche gehalten mit dem Zoll dort, heute hier mit dem Zoll in Moldau. Und es gibt also da 2 Ebenen natürlich. Einmal die politische, wo die EU auch bei den 5+2 Gesprächen dabei ist und dann die Ebene also die Arbeit, sag ich mal, vor Ort, wo da bestimmte mit Projekten der politische Prozess wird versucht zu unterstützen. Um das jetzt mal zusammenfassend zu sagen, also ich finde doch beeindruckend, was hier in den letzten Jahren gemacht wurde. Im Bereich der EU-Integration gibt es natürlich eine Reihe zu tun. Zweitens mit Transnistrien. Da besteht jetzt endlich mal die Hoffnung, dass das was vorangeht. Und dass wir haben bald in Moskau die Folgegespräche der 5+2. Und wir hoffen, dass dann es zu formellen Gesprächen kommt. Danke.
Danke sehr für diesen Blickpunkt der EU-Kommission. Ich nehme an, dass Herr Juri Lanka das nicht ungern gehört hat. Wortmeldungen von Ihnen. Who's next? Vielleicht der Transnistrien, bitte.
Bună ziua, sunt Iulia Chernitsky, ambasada britanică. Aș vrea să profit de această ocazie, de fapt, pentru a adresa o întrebare către domnul Polenț. Stimate domnul președinte, ați menționat în contextul inițiativei Miseberg că Transnistria este un test pentru Rusia. Întrebarea mea este următoare. La ce se așteaptă Germania de la Rusia? Cum pentru a-și demonstra sau aproba determinarea de a juca un rol, de a fi un partener de încredere în materie de securitate, relația cu Uniunea Europeană? Ce acțiuni trebuie să întreprindă Rusia pentru ca să treacă testul? Vă mulțumesc!
Vielen Dank, Frau Kaminski, für diese Frage. Um es knapp zu beantworten, Russland sollte seine Verpflichtungen, die es 1999 auf dem OSZE-Gipfel in Istanbul eingegangen ist, erfüllen und konstruktiv an der Lösung des Konflikts mitarbeiten, mit dem Ziel, die staatliche Integrität Moldaus einschließlich Transnistrien natürlich auf dem Verhandlungsweg so wiederherstellen zu helfen, dass Moldau als vereinter Staat Moldau dann seine weitere Zukunft selbst bestimmen kann und die Frage, wie man das im Inneren regelt, sollte man den Moldauern überlassen. Und dazu gehören dann die Transnistrier auch.
Danke sehr. Weitere Fragen, Wortmeldungen? Dann stelle ich selber mal eine Frage an Juri Lanka. Wir haben gehört, und das hat ja hier vorne auch Konsens gegeben, auch nach den Erfahrungen mit dem Zypern-Konflikt, dass wenn es dazu kommt, ob Moldau der Europäischen Union beitritt, in einer mehr oder weniger fernen Zukunft, dass der Transnistrien-Konflikt hier natürlich ein Hindernis sein kann, wenn er bis dann nicht gelöst ist. Das suggeriert uns ja so ein bisschen, dass EU-Integration und Konfliktlösung sich sozusagen gegenseitig bedingen, aber zwei verschiedene Dinge sind. What's your take on that?
Nu am comunicat cu Martin de o lună și jumătate și i-au apărut și întrebări. Noi am discutat acest subiect și la Berlin și în cadrul unor mese rotunde și cred că ceea ce spune este împărtășit și de colegii noștri și de la Berlin, dar și de la Bruxelles. Noi nu ne propunem să ne integrăm, să devenim membri ai Uniunii Europene cu problema transnistreană nesoluționată, fiindcă există întrebări precedentul Ciprului, dar nu cred că mai are cineva poftă în Uniunea Europeană să mai admită o țară cu astfel de problemă să adere într-o perspectivă. Și aici nu sunt de acord cu tine când pui spui sau fie mai apropiată aderarea la Uniunea Europeană sau mai îndepărtată. Sper să ne axăm doar pe o perspectivă mai apropiată. Deci nu cred că vom putea să vorbim în termeni serioși despre o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană cu acest conflict nereglementat. Ceea ce cred că este foarte important pentru noi este să devenim eligibili, să devenim țară candidat. Și nu cred că nereglementarea conflictului transnistean a devenit o barieră, un impediment insurmontabil în vederea obținerii acestui statut de țară candidat. Și după cum spuneam, în momentul în care vom deveni candidat, sunt convins că premisele obiective de a găsi o soluție durabilă politică pentru conflictul transnistean, cu diverse pârghii care se vor amplifica în momentul în care vom deveni țară candidat. Deci vom avea șanse mult mai multe să reglementăm conflictul transnistean. Cred că pe această logică urmează să mergem, de această logică urmează să ne ghidăm și încă o dată nu am auzit niciodată până acum opinii contrare că asta ar fi o abordare și un traiectoriu pe care ar trebui să ne angajăm și să-l urmăm. Sper că Martin ești de acord și de data aceasta.
Herzlichen Dank. Norbert Beckmann, der Fest, bitte.
Ich würde hier gerne noch einmal anknüpfen, bin mir aber nicht sicher, ob ich den Außenminister der Republik Moldau oder eher den Innenminister danach fragen müsste, und zwar nach der Qualität der moldauisch-transnistrischen Kommunikation. Gibt es dort Entwicklungen? Natürlich gibt es Entwicklungen. Wie hat es sich in den letzten zwei Jahren, gerade auch in der neuen Politikausrichtung der jetzt regierenden Koalition, entwickelt?
Din câte înțeleg eu, una din diferențele importante și pozitive a conflictului transnistean și alte conflicte, fie conflictul Abhaz sau cel din Osetia de Sud, este că aici există o comunicare între cetățenii de pe ambele maluri ale Nistului, între agenții economici, deși impedimente sunt foarte multe și absolut artificiale. Și în ultima perioadă atestăm în formule diferite, de regulă în prima fază a fost diplomația a fotbalului, contacte la nivel de între conducerea Republicii Moldova și administrația de la Tiraspol. În afară de această comunicare, există o comunicare destul de activă pe linia ONG-urilor. Nu știu în ce măsură este eficientă această comunicare și în ce măsură reprezentanții ONG-ului din Transnistria ar putea crea această masă cardinală și critică. În Transnistria aici am uit dubii și mă uit la ochii lui Azu Nantoi și citesc același scepticism. Și vreau, bineînțeles, că vreau să menționez și rolul Uniunii Europene în crearea acestei ambianțe de comunicare mult mai eficiente între malul drept și malul stâng, pe probleme foarte punctuale, cum ar fi, de exemplu, viitoarea negocieri pe marginea acestei zone de liber schimb. Noi cunoaștem foarte bine că, spre deosebire de malul drept al Republicii Moldova, cei din Transnistria, agenții economici, ponderea pieții Uniunii Europene în comerțul lor este chiar mai mare decât pe malul drept. Era nu de mult chiar 70% ajungea și astfel de cote, acum îmi pare că puțin a coborât, ceea ce înseamnă că sunt foarte interesați de regimul comercial pe care îl are momentan Republica Moldova cu Uniunea Europeană și în mod special sunt interesați de crearea acestei zone de liber schimb. Împreună am organizat comunicări la Odessa, la Tiraspol și încă o dată cred că, iată, prin această apropiere de Uniunea Europeană vom crea premisele pentru a-i cointeresa pe cei din partea stângă a Nistului într-o deschidere și sper eu să ne mișcăm și spre o soluționare a conflictului, dar o soluționare care va consolida încă o dată perspectiva europeană a Republicii Moldova și nu ne va transforma într-un stat victimizat sau vulnerabil și care va fi ținut într-un fel static al intereselor celor din Transnistria și prin Transnistria a altor state.
Polenz, bitte mit einer Replik.
Wir haben das Thema Europäische Union und Transnistrien ja in einen Zusammenhang gestellt. Ich habe es selber in meinem Eingangsstatement auch noch mal miteinander in Verbindung gebracht und ich will davon auch nichts zurücknehmen. Aber ich möchte doch dafür plädieren, sich nicht sozusagen nur auf diese Frage zu konzentrieren und zu sagen, also solange wir das nicht in trockenen Tüchern haben, können wir gar nichts machen. Europäische Union ist vielleicht so etwas wie ein Leuchtturm zur Kursbestimmung. Aber es wäre falsch, nur noch zu debattieren, was machen wir, wenn wir das Land dann erreicht haben, wo der Leuchtturm steht. Denn das wäre deshalb verkehrt, weil die Lösung des Transnistrien-Konflikts ja nicht allein von Chișinău abhängt. Und in der Politik ist es immer unklug, eine wichtige Entwicklung oder die Entwicklung eines Landes nun davon abhängig zu machen, was man nicht selber in der Hand hat. Und deshalb möchte ich schon darauf hinweisen, dass es ganz viele Dinge gibt, die auch unabhängig von der Frage, wie es mit dem Transnistrien-Konflikt weitergeht, hier auf der Agenda stehen und auch gelöst und angepackt werden können. Also natürlich kann man in Moldau einen Präsidenten wählen, ohne Transnistrien fragen zu müssen, um damit mal anzufangen. Und man kann auch für mehr Rechtssicherheit sorgen, etwa für ausländische Investoren. Da muss man auch Transnistrien nicht fragen. Und wahrscheinlich haben Sie auch eine ganze Menge Punkte, die Sie viel besser kennen als ich, was das Bildungswesen angeht, was die Infrastruktur angeht, wo Sie sagen, also da warten wir eigentlich auch, dass was passiert. Und unabhängig von einer möglichen späteren Mitgliedschaft in der Europäischen Union gibt es ja auch eine ganze Menge finanzieller und administrativer und sonstiger Hilfe, um hier voranzukommen. Also so schön ich die Dekoration hier auf unserem Podium finde, die moldauische deutsche Partnerschaft, die in der Tat keine konjunkturelle, sondern eine dauerhafte ist, und mit der EU-Fahne hier so als Zielbestimmung. Aber man muss ein bisschen aufpassen, dass die EU-Diskussion nicht als eine Entschuldigung gilt, andere Sachen liegen zu lassen. Und deshalb, verzeihen Sie mir da meine Sorge, weil wir es eben in der Ukraine gesehen haben, dass bestimmte Dinge, die man hätte selber anpacken können, nicht angepackt worden sind. Sollte sich das in Moldau nicht wiederholen?
Vielen Dank. Vlad Lupan, bitte.
Mulțumesc, Vlad Lupan, vicepreședinte PLD deputat. Chiar dacă sunt liberal, vă mulțumesc pentru invitație. Eu aș vrea să subliniez încă o dată, să cad de acord cu dumneavoastră, să subliniez încă o dată că integrarea europeană și conflictul transnistrian, așa cum sunt puse aici pe agenda reuniunii, nu, poate nu ar trebui să fie strâns legate, atât de mult strâns legate și atât de strâns legate. Eu nu aș fi vrut și cred că nimeni din noi nu ar fi vrut să, ca cineva să creadă că Republica Moldova poate deveni un ostatec al problemei transnistriene. Din contră, integrarea europeană, și aici iarăși ca de acord cu dumneavoastră, s-ar putea să ne ajute pe calea soluționării conflictului transnistrian. Însă eu nu aș fi vrut să fiu nici prea optimist, nici prea pesimist. Extremele nu sunt bune și niciodată nu aduc la un rezultat pozitiv. Cred că cuvântul balanță este foarte important aici. Și faptul că Cipru totuși a intrat în Uniunea Europeană demonstrează că Uniunea Europeană poate avea un stat ca Cipru pe teritoriul său. Nu demonstrează contrariu, că nu poate avea. Eu cred că nu trebuie să negăm din start asemenea evoluție. Eu cred că nu trebuie să intrăm în extreme, așa cum am spus, și să spunem nu la orice idee. Cred că trebuie să ne gândim la toate posibilitățile, Dar în primul și în primul rând să rămânem fixați pe aceste două elemente ale politicii interne și externe a Republicii Moldova, atât integrarea europeană, cât și soluționarea conflictului transnistrian. Asta e primul element. Al doilea element. Știți, eu am avut ocazia să particip în două comisii în ce privește soluționarea conflictului transnistrian, unde am șezut față în față cu reprezentanți transnistreni și reprezentanți din alte state, participanți la soluționare, și un stat garant în permanență a repetat același lucru. Problema trebuie soluționată nu de către ceilalți actori din afara Republicii Moldova. Problema transnistreană trebuie soluționată doar de Republica Moldova, Chișinău și Transnistria. Asta o spunea Federația Rusă. Subtextul acestui adresări era cu totul alt. Nu este că soluția se află în Republica Moldova, dar faptul că Federația Rusă dorea să pună pe umerii Republicii Moldova nesoluționarea conflictului transnistrian în acest caz. Și spun asta din experiența de negociator. Eu cred că și aici este al doilea element la care trebuie să fim foarte atenți atunci când vorbim despre soluții. Și într-adevăr, m-am bucurat foarte mult atunci când am auzit dumneavoastră, domnul Polen, s-ați menționat că soluțiile se află nu doar în Republica Moldova. Și asta este bine. Dar noi suntem responsabili pentru soluțiile din Republica Moldova. Și noi asta înțelegem. Și, în sfârșit, încă un semn de atenție, încă un element la care aș fi vrut să vă atrag atenția dumneavoastră. Tot un neamț a fost acela care a spus că luna de miere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană s-a terminat. Era într-un anumit context. El nu era reprezentantul Germaniei. Și contextul era foarte specific. Era vorba, în primul rând, despre integrarea europeană a Republicii Moldova și reformele, sau mai bine zis, pasul sau mersul reformelor, așa cum merge el la noi în Republica Moldova. Vreau să spun că suntem de acord că și suntem îngrijorați de acest pas al reformelor, că acest pas al reformelor nu a atins nivelul pe care ne l-am dorit. De altfel, vreau să spun că și așteptările populației sunt foarte mari vis-a-vis de acest pas al reformelor. Și la noi este aceeași situație. Eu cred că aici, așa cum ați menționat dumneavoastră foarte corect, soluționarea problemei alegerii președintelui nu numai decât depinde de soluționarea conflictului transnistrian, ba chiar poate nici nu are prea mult cu integrarea europeană, cât are de nevoie de stabilitate politică și dezvoltare a Republicii Moldova ca atare. Pentru că la 20 de ani de independență să putem să spunem ce se întâmplă într-adevăr pe viitor în Republica Moldova și singur. Asta este 20 de ani de independență, asta ar fi rezultatul. Pornind de la aceste câteva semne de atenție, eu cred că noi și trebuie să clădim această cale pentru viitorul nostru, pornind de la acele...
Wir sind vielleicht nicht weit auseinander, aber ich möchte doch... Und ich sehe das auch ein bisschen als meine Aufgabe an, wenn ich hier als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages bei Ihnen zu Gast bin, Ihnen etwas auch über die Stimmung zu dieser Frage in unserem deutschen Parlament zu sagen. Es gab eine große Enttäuschung darüber, dass die Hoffnung, der EU-Beitrittsprozess würde helfen, den Zypern-Konflikt zu lösen, sich nicht erfüllt hat. Es ist ja bis zum Schluss gesagt worden, also im Zuge des EU-Prozesses, dann werden wir uns schon auf der Insel einigen. Und dann gab es die Abstimmung mit den bekannten Ergebnissen. Sie können daraus schlussfolgern, dass das Argument, der EU-Prozess heilt alles, an Überzeugungskraft verloren hat. Und es ist ja jetzt leider auch nicht so, als könnte die Europäische Union mit dem ungelösten Zypern-Problem gut leben. Wir haben eine neue NATO-Strategie diskutiert, wo einer der 5 Punkte, um die es bei dieser Strategie geht, eine engere militärisch-zivile Zusammenarbeit der NATO, und gemeint ist dann die Europäische Union, als ein Eckstein dieser NATO-Strategie verabschiedet worden ist. Wegen des ungelösten Zypern-Problems und wegen der Verhaltensweise der Türkei, von Zypern und Griechenland, nehmen wir mal die 3, kommt es aber zu dieser militärisch-zivilen Zusammenarbeit nicht nur kaum, sondern nur unter sehr erschwerten Bedingungen. Wir sehen das auf dem Balkan, wir sehen das in Afghanistan. Und das ist der 2. Punkt, den ich Ihnen einfach nur mitteilen möchte, weshalb wir innerhalb der Europäischen Union sagen, also das soll uns nicht nochmal passieren. Und meine Einschätzung, ich kann das ja nur so formulieren, ist die, dass das deutsche Parlament einer Mitgliedschaft, jetzt gehen wir mal von Moldau weg, nehmen wir mal Serbien, Kosovo, ohne eine vorherige Lösung des Problems nicht zustimmen wird. Das habe ich dem serbischen Präsidenten, dem serbischen Außenminister, dem serbischen Parlamentspräsidenten gesagt. Und ich finde, das ist ein guter Dienst, das rechtzeitig zu sagen, damit man weiß, woran man ist. Und das, was ich ausgeführt habe dazu, dass man sich jetzt nicht nur auf diese Frage, die ja auch im besten Falle nicht übermorgen ansteht, sondern selbst bei gelösten Transnistrien-Konflikt ist der Weg an Reform, der vor Moldau liegt, nicht einer nur von wenigen Monaten, da sind wir uns ja auch einig, dass man sich auf die Reform konzentriert, die Programme, die über das Assoziierungsabkommen, über die ganzen anderen Abkommen im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik ihnen angeboten werden, das ist ja alles auf dem Weg zur Europäischen Union. Dass man sich da voll drauf einlässt, und ich weiß auch, die Reformen sind nicht einfach. Und oft kann dann vielleicht dieses Ziel, irgendwann sind wir auf diesem Weg in der Europäischen Union, helfen, die eigene Bevölkerung zu überzeugen. Jedenfalls hat es in den anderen Beitrittsländern so funktioniert. Also nur bitte machen Sie sich darüber keine Illusionen. Ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, ich kann nicht für die EU sprechen, ich kann auch nicht für die deutsche Regierung sprechen, ich gebe Ihnen nur meinen Eindruck wieder als ein Außenpolitiker, der seit 1994 parlamentarisch arbeitet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein zweites Zypern, nur weil es ein erstes gegeben hat, mit einem dicken Problem als Mitgliedsland der Europäischen Union geben wird. Das glaube ich nicht.
Vielen Dank. Wir sind schon sehr fortgeschritten mit der Zeit. Deshalb kann ich nicht mehr alle Wortmeldungen aufrufen. Ich bitte dafür um Entschuldigung. Ich schlage vor, wir lassen noch eine kurze Frage zu. Und dann haben wir kurz 2 abschließende Statements. Und ich bitte Herrn Serrano um eine kurze Frage und ein kurzes Statement.
Da, vă mulțumesc mult, dar am să încerc să ocup foarte puțin timp. Și totuși vreau să mă refer la o spus a marelui scriitor rus Lev Tolstoi, care a spus în română, s-a traduce în felul următor. Fiecare familie spunea, fiecare familie fericită, spunea Lev Tolstoi, fericită în felul, e fericită în aceeași sens. Iar nefericirea fiecărei familii este foarte specială. Vreau să vă spun că conflictele, după toate probabilitățile, se înscriu perfect în această spusă a lui Tolstoi. Conflictul din Transnistria își are un specific al său foarte bine determinat. Și aici vreau iarăși să mă refer la o experiență personală. În 1993 eu am condus delegația românească de experți la tratativele cu Transnistria în privința reglementării politice și concomitent eram ambasadorul la Moscova. prima mea gafă diplomatică pe care am comis-o a fost aceea că a doua zi după înmânarea scrisorilor de acreditare nu mi-am dat seama și nu m-am opus vehement includere într-un document interguvernament, mai bine zis, în declarația semnată între președinții Republicii Moldova și a Rusiei a principiul sincronizării reglementării politice și a retragerii armate din Transnistria. Rușii atunci ne-au dat o lecție pildoitoare, fiindcă sincronizarea reglementării politice cu retragerea armate ar însemna în felul următor. Dacă e să reieșim de faptul că rușii nu sunt cointeresați să retragă armata, atunci ei niciodată nu vor stimula reglementarea politică ca să aibă pretext ca să mențină armata. Și eu vreau să vă spun că aici există, cazul acesta are similitudini cu ceea ce avem astăzi. Dacă numai să reieșim din faptul, iar el este mai mult decât probabil, că Rusia nu este cointeresată ca Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană, iar tot mai multe și mai multe semnale vin de la Moscova că situația este anume aceasta. Bun, am putea aici să avem anumite dubii în ceea ce privește NATO categoric, nu? Păi atunci, orice progres pe calea integrării europene va face ca Rusia să fie tot mai dură în ceea ce privește reglementarea politică în Transnistria. Ca să aibă posibilitate, dacă aceste două lucruri vor fi legate între ele. Și atunci cazul Republicii Moldova și reglementarea politică în Transnistria este următoarea. Dacă Occidentul face o legătură strânsă între reglementarea politică în Transnistria și integrarea europeană, păi noi, prin această legătură strânsă și afișată, vom obține consolidarea poziției Rusiei în sensul unei reglementării politice în Transnistria. Asta este situația. Și dacă aceste lucruri nu vor fi luate în considerație, fiindcă Chișinăul, și aici nu pot să nu fiu de acord cu domnul Polin, Chișinăul cu adevărat nu dispune de resurse interne suficiente pentru a atinge o reglementare în Transnistria. Este nevoie de o susținere internațională consistentă în acest sens. Și dacă această susținere consistentă din exterior nu va veni, atunci și problema reglementării politice, dar și problema integrării europene va fi pusă sub un semn mai mult decât întrebare. Vă mulțumesc.
Danke sehr. Ich schlage vor, die beiden Sprecher bauen die Antwort in ihre Abschlussstatements ein, die wir jetzt kurz hören. Juri, möchtest du beginnen?
Pot să redirect că am avut la dispoziție doar o oră să discutăm aceste subiecte extrem de importante, mai ales având avantajul de a avea pe domnul președinte Polen și de a avea mai multe minți lucide din Chișinău. Sper că acest exercițiu să-l repetăm cu ocazia vizitei noastre apropiate la Chișinău, domnului Polen, sau la Berlin cu alte prilejuri. Și în rest, încă o dată, mulțumiri pe fundație și, bineînțeles, lui Martin pentru acest efort și pe acest schimb de opinii. Mulțumesc!
Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass es unklug ist, für die Entwicklung des eigenen Landes jemandem anderen eine Art Veto-Position einzuräumen. Deshalb muss ich natürlich auch noch auf den Punkt eingehen, räumen wir nicht, wenn wir sagen, das muss alles erst gelöst werden, jetzt Russland eine Art Veto-Position für den weiteren Weg Transnistriens ein. Ich glaube, das ist genau der Grund, weshalb die Bundeskanzlerin versucht hat, und sie war erfolgreich, mit Russland zu vereinbaren, dass es eine Lösung dieses Konflikts geben soll und dass von dem Prozess dieser Lösung auch sehr stark mit beeinflusst wird, das Verhältnis Russlands zur Europäischen Union selbst. Und Russland hat ein Interesse an einer Modernisierungspartnerschaft mit der Europäischen Union, wobei sich dieses Interesse im Augenblick vor allen Dingen auf eine wirtschaftlich-technische Zusammenarbeit konzentriert und wir mit Russland darüber verhandeln, dass das alles nicht wirklich hilft, wenn es nicht auch gleichzeitig eine Modernisierung des Rechtssystems und so weiter einschließt. Und ich hoffe, dass die Europäische Union dabei erfolgreich sein wird, wenn wir jetzt über dieses Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen Russland und der Europäischen Union verhandeln. Und das Interesse Russlands an guten Beziehungen zur Europäischen Union sollten Sie nicht unterschätzen. Und das ist, glaube ich, der Hebel, den wir einsetzen können und der es vertretbar macht, die Position einzunehmen, die ich jetzt im Hinblick auf die Lösung des Konflikts eingenommen habe. So viel vielleicht zur Antwort auf Ihre Frage, aber unabhängig davon, wir haben gute bilaterale deutsch-moldauische Beziehungen, die werden wir weiter pflegen. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung, hierher zu kommen, bedanke mich auch bei der Adenauer Stiftung, das hätte ich eigentlich schon am Anfang sagen sollen, für die gute Arbeit, die sie hier in Moldau macht. Das ist die Stiftung meiner politischen Partei. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse an dieser Diskussion. Und jetzt müssen wir irgendwann langsam zum Feiern kommen, glaube ich.
So ist es. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie heute hier gewesen sind. Ich bedanke mich bei dem Außenminister ganz herzlich und ich bedanke mich bei Herrn Polenz. Und damit schließe ich die Veranstaltung, dass wir alle rechtzeitig zu den weiteren Festivitäten kommen. Einladung zum Kaffee? Es gibt auch noch eine Einladung zum Kaffee, habe ich eben gehört. Also, Sie sind alle eingeladen auf einen Kaffee. Danke sehr.